und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und der wird siebenmal heißer gemacht als sonst. Das ist typisch menschlich, das ist typisch antichristlich. Hier sehen wir ganz deutlich Nebukadnezar als Typ des kommenden Antichristen. Und was ist dabei antichristlich? Zunächst einmal, er rückt Traumgesicht und Prophetie in die Sichtbarkeit. Man muss was sehen, man muss was sehen. Er rückt diese vorher verborgene, unsichtbare Sache in die Sichtbarkeit und lässt ein Bild von Gold in der Ebene Dura errichten. Er vermag nicht, sich an das Unsichtbare zu halten oder an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, wie Mose, Hebräer 11, 27. Er läuft nicht auf der Linie der Gemeinde, wo Paulus schreibt, 2. Korinther 4, 17 bis 18, indem wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist kurz befristet, das Unsichtbare aber äonenlang. Auf dieser Linie vermag er nicht zu laufen und die ihm untergebenen Völkerschaften auch nicht. Der Mensch will was sehen, was sehen. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo das Optische, das Sichtbare, die Bilderflut, Bilder, Bilder, Filme, Filme überhand nimmt. Und das, was das Fernsehen bietet an Bildern, ist ja anscheinend durchaus noch nicht genügend. Es müssen noch viel mehr Fernsehprogramme hin. Wir armen Menschen, wie haben wir nur in den letzten Jahren existieren können mit 2, 3 Fernsehprogrammen? Sind Sie da nicht innerlich verkümmert, statt dass Sie 6 oder 10 oder 20 Programme zur Wahl hatten? Wie kann man das nur aushalten? Bilder, 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 Überflutung auf der ganzen Linie. Und ich bekomme auch ein unangenehmes Gefühl, wenn ich im Buchhandel ab und zu sehe, meist bin ich ja mit Verlagsdingen beschäftigt, manchmal sehe ich auch im Buchhandel nach dem Rechnen Bücher anderer Verlage. Ja, das muss scheint's heute so sein, in evangelistischen kleinen Büchlein oder in Bibelausgaben oder in Psalmausgaben, wenn da eine Seite Text ist, dann muss unbedingt ein Bild kommen, unbedingt. Mich stört das eher, ich finde das gar nicht gut. Und wenn es vom Fußballplatz ein Bild ist, aber ein Bild muss her, mitten zwischen die evangelistischen Büchlein, mitten zwischen Bibelausgaben, da müssen unbedingt Bilder her, die erdrücken den Text, die lenken ab, ich finde das gar nicht gut. Das ist typisch für unsere Zeit und darin liegt etwas Antichristliches, schauen, sehen, schauen, sehen. Der Glaube aber kommt nicht aus dem Sichtbaren, sondern der Glaube kommt aus der Predigt, der Glaube kommt aus dem Hören. Ich hörte einmal, wie Bruder Karl Merz früher in München sagte, in seiner Gemeinde sei eine junge Christin, die habe sich angeblich durch einen Film bekehrt. Und Bruder Merz fügte hinzu, es war auch danach, es war auch danach. Das erste also ist hier in Daniel 3, er rückt das Unsichtbare in die Sichtbarkeit. Die Massen wollen was sehen. Und nun weiter. Was typisch antichristlich ist, er verfälscht und verändert das göttliche Programm. Denn er macht in der Ebene Dura nicht ein Standbild, wo nur das Haupt von Gold ist, sondern er hat seinen Künstlern gesagt, macht bitte das ganz aus Gold. Er korrigiert den großen Gott, welch eine Anmaßung. Er maßt sich an, es besser zu wissen als der große Gott. Nein, nein, so machen wir das nicht, dass wir nur das Haupt von Gold machen, und dann Silber und Erz und Eisen und Ton. So machen wir das nicht. Wir machen gleich das Ganze aus Gold. Und wenn wir uns in Erinnerung rufen, die Bedeutung des Standbildes, das war ja die Prophetie der Weltreiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und bis in die Endzeit hinein, es geht abwärts mit den Weltreichen. Es geht abwärts, aber so will es der große König nicht haben und so wollen es viele Menschen auch heute nicht haben. Wir wollen goldene Zeiten, jetzt und immer da. Wir selber wollen diese goldenen Zeiten schaffen. Das können wir, wenn wir uns entsprechend anstrengen und alle unsere Willenskraft zusammennehmen. Weltverbesserung, Menschheitsveredelung ohne Gott und Jesus. Korrektur der göttlichen Prophetie. Wir wissen es besser. Wir machen gleich das ganze Bild aus Gold. Wir wollen doch nicht nur einen König, der ein goldenes Programm hat. Goldene Zeiten für immer. Einheit, Friedensreich. Eine tiefe Sehnsucht nach dem Göttlichen mag da ja mitspielen. Gold weist hin auf das Göttliche. Gold weist hin sogar auf den Glauben. 1. Petri 1, Vers 7. In 2. Mose 25 lesen wir von einem Deckel von reinem Golde und von einem Leuchter vom reinen Golde. Und wenn hier das Geschöpf etwas erstellt aus reinem Golde und nicht nur ein Stück davon aus Gold, dann schwingt damit die Sehnsucht nach dem Göttlichen, denn das Göttliche ist aus reinem Golde und auch unser Glaube soll sein von reinem Golde wie im Feuer bewährt und geläutert. Typisch antichristlich sind ja auch hier die Zahlen, die sprechen eine deutliche Sprache. Wir haben 6 Zehner und haben 6 Einer. Was fehlt noch? 6 in der 100er Reihe, das haben wir dann in Offenbarung 13, da kommt noch ein Sechser dazu und dann haben wir 6, 6, 6. Hier haben wir immerhin schon 2 Sechser und das ist ja bekanntlich die Zahl des Menschen und die Zahl, die in Offenbarung 13 beim Antichristen eine Rolle spielt. Typisch antichristlich ist auch die Forderung der Anbetung unter Androhung der Todesstrafe, die Anbetung eines Bildes. Wer nicht anbetet, wird getötet. Religion als Mittel, das Reich zu einigen. Denn ohne das, darüber war sich Nebukadnezar, der kluge Monarch, durchaus im Klaren, ohne das wird mein Reich auf die Dauer keinen Zusammenhalt haben. Und die schlimmsten Kämpfe und Kriege, das erleben wir ja heute wieder, Iran, Irak und so weiter, die schlimmsten Auseinandersetzungen sind die von religiösem Fanatismus getragenen. Mein Reich braucht eine einheitliche Religion, das gibt einen festen, unlöslichen Zusammenhalt. Und schließlich war er ja der große König, der tötete, wen er wollte und leben ließ, wen er wollte. Es wird also alles wunderbar von mir eingefädelt, das Bild wird errichtet, verschiedene Musiker stehen bereit und beim Klang der Harfen und all dieser Musikinstrumente, da kommt es dann zur allgemeinen Anbetung und die Großen und Mächtigen stehen vorne an in der Anbetung des Bildes. Wer die Prophetie der Bibel ein wenig kennt, und wer das letzte Buch der Bibel ein wenig kennt, wem würde da nicht einfallen? Offenbarung, Kapitel 13. Das will ich jetzt nicht vorlesen. Offenbarung, Kapitel 13, da wird uns ja gesagt, vom Welteinheitsreich des Tieres und ein Propagandaminister à la Goebbels fehlt auch nicht, das zweite Tier, das darauf bedacht ist, dass dem ersten Tier alle Ehre gegeben wird. In Offenbarung 13 befinden wir uns in der Endzeit. In Daniel 3 befinden wir uns in alter Zeit der Vergangenheit, 6. Jahrhundert vor Christus. In Offenbarung 13 befinden wir uns in der kommenden Endzeit. Aber die Linie, die da läuft, ist die gleiche Linie, nur endzeitlich ausgereift. Und wie unser lieber Bruder Arthur Muhl sagt mit Recht, in der Endzeit ist alles ausgereift, global, universal. Und technisch in höchster Perfektion. So ist dieses Bild da in Offenbarung 13, das ist natürlich technisch viel ausgereifter. Da wird nicht ein Goldklumpen hingestellt, sondern in der Endzeit, was lesen wir da? Jetzt lese ich doch ein weniges vor aus Offenbarung 13. Dieses zweite Tier, dieser Minister für Volksaufklärung und Propaganda, dieser Goebbels, sorgt dafür, dass alle das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Es tut große Zeichen. Es verführt die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, aufforderte, ein Bild dem Tiere zu machen. Offenbarung 13, Vers 14. Dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete. Kennen Sie redende Bilder? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Jeden Abend in der Wohnstube? Hoffentlich nicht jeden Abend. Es gibt Bilder, die reden, gar kein Problem in unserer Zeit. Und Bilder, die man auf der ganzen Erde sehen kann, Satellitenfernsehen natürlich. Und bis der Antichrist da ist, wird es sicher technisch noch alles weit verbessert. Und wie Wolfgang Jugel sagt, das ist ja noch mehr als Fernsehen, denn dieses Bild bewirkt selbsttätig die Tötung derer, die nicht anbeten. Also die Technik schreitet stürmisch voran. Dem Bilde des Tieres Odem zu geben, da spielt wohl der Okkultismus dann auch hinein, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und dann kommt ein Mahlzeichen an die rechte Hand und an die Stirn. Wir erinnern uns an das Hakenkreuz, an die Armbinde bei Hitler und oben an der Mütze nochmal ein Hakenkreuz. Das war schon eine Vorschattung für diese Dinge. Zurück zu Daniel 3. Das sind also typisch antichristliche Zeichen. Typisch antichristliches Verhalten. Und Ströter schreibt, der große, kluge Monarch hatte es wirklich tadellos und eindrucksvoll eingefädelt. All die Großen seines Reiches stehen da und beim Klange der verschiedenen Musikinstrumente wunderbar aufeinander abgestimmt. Da müssen sie alle niederfallen. Eine grandiose Schau, technisch perfekt, dem großen König wunderbar gelungen. Doch nein, es schien nur so, da sind ja drei, die machen nicht mit, da sind ja drei, die fallen aus der Rolle und beugen sich nicht und beten nicht an. Daniel selber ist bei dieser Schau nicht anwesend, das hat ihm der große König wohl durchgehen lassen, dass er gar nicht erst dabei ist, aber seine drei Genossen, die fallen hier sehr unangenehm auf, Sadrach, Messach und Abednego beten nicht an. Und der König gibt ihnen noch, leutselig wie er ist, noch eine Chance, eine Gelegenheit. Bitte seid ihr schwerhörig, ich habe das nicht recht gehört, die Musik hat eingesetzt, bitte wollt ihr nicht schnell noch die nötige geforderte Anbetung bringen. Ihr seht ja, der Ofen ist sehr heiß. Das führt zu der Frage des Gehorsams gegen die Obrigkeit. Ich glaube, im nächsten Jahr ist es 1985, man muss ja immer schon weit vorausplanen, dann muss ich auf der Brüderkonferenz auf der Langensteinbacher Höhe sprechen über die Unterordnung und ihre Grenzen gegenüber der Obrigkeit. Und dann spreche ich einmal über Römer 13 und einmal über Offenbarung 13. Nächstes Jahr Oktober, so der Herr will und wir leben. Denn diese beiden Kapitel, Römer 13 und Offenbarung 13, die gehören irgendwie zusammen. Grundhaltung des Christen ist nicht Rebellion und Aufstand und Aufruhr. Grundhaltung des Christen ist Unterordnung. Dieses heute gar nicht geschätzte Wort. Ich habe einmal vor Jahren hier in diesem Saal darüber gesprochen, Thema Unterordnung. Unterordnung, Epheser 5, Ehe, Familie. Und dann Römer 13, Staat. Und habe die Linie ausgezogen bis 1. Korinther 15, 27 und 28. Ich habe damals hier gesagt, ein altmodischeres Thema als das, was ich heute bringe, gibt es nicht. So überholt, so anstößig, so altmodisch. Unterordnung, Unterordnung. Aber in der Bibelstelle, die am weitesten in die Zukunft uns hineinführt, und das ist meines Erachtens im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, Paulus schaut noch weiter als Johannes am Ende der Offenbarung. Die Offenbarung am Schluss zeigt, wie die Vollendung sich anbahnt, wie die Wasser des Lebens rauschen zur Therapie der Nationen. Bei Paulus ist schon fertig. Paulus sieht, wie dieser Prozess abgeschlossen ist. Das All ist untergeordnet. Und ausgerechnet da, wo wir den weitesten Blick in die fernste Zukunft haben, heilsgeschichtlich gesehen, wie viel Äonen das braucht, das weiß ich nicht, ob 7 oder 12 oder 49, 1. Korinther 15, 27 und 28, da ist's fertig, da ist dem Sohne Gottes alles unterworfen. Und bei diesem weitesten Ausblick in unserer ganzen Bibel, da haben wir in einer auffallenden Häufung das Wort Unterordnung. Ich übersetze mich gerne unterwerfen, unterwürfig. Das klingt so nach kriechender Unterwürfigkeit und das ist nicht gemeint, sondern ein sich fügen in die Ordnungen Gottes. Und am Ende, wenn dem Sohne Gottes alles untergeordnet ist, dann sagt der Sohn Gottes nicht: Und nun, lieber himmlischer Vater, wo das Werk abgeschlossen ist, bitte ich um gleichberechtigte Mitbestimmung in allen Fragen. Sondern was ist dem Sohn eine Freude und eine Wonne, sich am Ende der Zeiten dem Vater aufs Neue unterzuordnen? Das ist also kein Zwang und etwas Schreckliches, sondern Freude und Wonne. Das kommt da so häufig vor, das würde jeder Schullehrer anstreichen im Aufsatz. Als wollte der Heilige Geist uns darauf führen, das ist der Weg zur Heilung einer verlorenen Welt. Nicht Aufruhr, Rebellion, Emanzipation, immer mehr Gleichschaltungen, Gleichberechtigung, sondern Unterordnung in den Ordnungen Gottes. Nicht diktatorisch, liebend. 1. Korinther 15, 27, 28, denn das All hat er, der Vater, seinen Christi Füßen untergeordnet. Wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, oder Menge sagt, wenn er sagt, alles ist unterworfen, Vollzugsmeldung des Sohnes vor dem Vater, Vater, alles ist unterworfen, das All liegt mir zu Füßen. Wenn der Sohn dem Vater diese Vollzugsmeldung bringt, alles ist unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm das All untergeordnet hat. Wenn ihm aber das All untergeordnet sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem sich unterordnen, der ihm alles das All untergeordnet hat, auf dass Gott alles in allen sei. Göttliche Wege der Heilung auf Wegen der Unterordnung. Und das ist die normale Haltung des Gläubigen. Er ist nicht ein Aufrührer, er fügt sich in die Ordnungen. Und darüber könnte man von der Bibel viel sagen, wie ja auch Daniel sich im Buche Daniel im Allgemeinen und grundsätzlich in die Ordnungen fügt. Und auch in Daniel Kapitel 1, wo es um diese Frage des Essens geht, um sich nicht zu verunreinigen, wie fein macht es der junge jüdische Gefangene Daniel. Er sagt nicht, hier mache ich nicht mit. Das lässt mein Gewissen nicht zu, ich protestiere, sondern er bittet freundlich, ob ihm nicht eine andere Möglichkeit eröffnet werden dürfe und begründet das auch vernünftig und diese andere Möglichkeit, sich nicht zu verunreinigen, wird ihm gegeben. Und als ihm nachher der Traum gedeutet wird, da sagt er ganz bescheiden, Gott hat dir, dem großen König, kundgetan, was am Ende der Zeiten geschehen will. Und Bruder Muhl weist einmal in einem Vortrag darauf hin, wir hätten wahrscheinlich gesagt, großer König Nebukadnezar, mir hat Gott gezeigt, was er vorhat mit dir. So sagt aber Daniel nicht, er sagt ganz bescheiden, Gott hat dir, dem König, es kundgetan. Er fügt sich in die Ordnungen und sogar da, wo er nicht mitmachen will, bei den Speisen, bei der Verunreinigung, da bittet er freundlich. Und nun erlebt der große König Nebukadnezar bei den drei Männern im Feuerofen, da ist auf einmal ein Vierter dabei und dieser Vierter ist wie ein Sohn der Götter und diese drei, die ich da habe in den Feuerofen werfen lassen, die laufen da frei umher, vier laufen frei umher. Das Einzige, was das Feuer versenkt hat, sind die Bande, mit denen ich sie gebunden habe und kein Brandgeruch ist an ihnen, als sie aus dem Ofen herauskommen. Und wie ich schon sagte, der große König, er erkennt das an und rühmt Gott, aber gemischt mit Ich-Wesen. Lob Gottes gemischt mit Ich-Wesen. Sofort kommt wieder das Ich hervor. Weh dem, der etwas sagt, wieder diesen Gott, der kriegt's mit mir zu tun. Ich nehme ihn unter meine Fittiche. Davon sprach ich schon. Und nun Daniel 4 noch ganz kurz. Daniel Kapitel 4. Der wunde Punkt im Leben des großen Königs ist sein Hochmut. Menschlich sehr verständlich, wenn du gesagt bekommst, du bist das goldene Haupt. So wie dir ist wirklich keiner. Du bist der Beste, du bist der Einzige. Nach dir geht's nur noch abwärts. Da kann man ja wirklich hochmütig werden. Wer würde da nicht hochmütig? Da würden wir alle hochmütig in unserem Fleischeswesen, wenn uns sowas gesagt würde. An dem Punkt trifft ihn nun der große Gott. Und Daniel Nebukadnezar tut kund in Daniel Kapitel 4, durch einen königlichen Erlass tut er kund, wie der allerhöchste Gott an ihm gewirkt hat. Er bekennt sich ganz offen dazu. Er hat noch einmal einen Traum von einem Baum, der niedergehauen wird. Er selber ist dieser Baum, aber ein Wurzelstock bleibt im Erdreich, bis das sieben Zeiten vergangen sind. Und wozu soll diese ganze erniedrigende Sache dienen? Daniel 4, 17. Durch Beschluss der Wächter ist dieser Ausspruch und ein Befehl der Heiligen ist diese Sache. Da haben heilige Himmelsmächte mitgewirkt bei diesem Beschluss. Auf dass die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Der Niedrigste der Menschen ist wohl Jesus Christus, der sich erniedrigte bis zum Tode am Kreuz. Der wird einmal über alle Königreiche gesetzt von Gott. Ich will da nicht stehen bleiben. Dem König wird gesagt, als Deutung dieses Traumes, Daniel 4,25, man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern und dich vom Tau des Himmels benetzt werden lassen. Und es werden sieben Zeiten, wahrscheinlich sieben Jahre, über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Du bist nicht der Höchste, Nebukadnezar, bilde das dir nur nicht ein. Da ist ein anderer, der ist der Höchste. Und was du an Macht hast, ist nur Lehen, ist nur anvertrautes Gut. Dein Königtum wird dir wieder werden. 4, Vers 26. Sobald du erkannt haben wirst, dass die Himmel herrschen, dass die Himmel herrschen, darüber hat Adolf Heller einmal geschrieben, über die verschiedenen Ordnungen der Engelwelten, die Himmel herrschen. Es kommt dann auch in die Daniel-Auslegung in Gnade und Herrlichkeit hinein, dieser Artikel von Adolf Heller. Nebenbei bemerkt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, war ja dieser Nebukadnezar ein außerordentlicher Mann auch in Richtung Kunstverstand und Architektur und Städtebau und Raumplanung, denn dieses Babylon in den Tagen Nebukadnezars mit seinen hängenden Gärten, eines der sieben Weltwunder, war ja etwas Großartiges mit Wällen und Mauern von Autobahnbreite, mit Hunderten von Tempeltürmen zu Ehren all dieser verschiedenen Götter und mit Bewässerungsanlagen, Kanälen und so weiter. Großartig, großartig. Und eines Tages ist es dann so weit, dass er auf dem Dache seines Hauses steht. Gott hat ihm nochmal eine Bußfrist und Gnadenfrist gegeben, denn zwischen der Deutung des Traumes, du bist dieser Baum, der umgehauen wird, und du wirst werden wie ein Tier, zwischen der Deutung dieses Traumes, bis es dann wirklich über den König kommt, liegen noch einmal 12 Monate. Gott gibt ihm ein Jahr Bußfrist, aber das wird nicht genützt. Und so lesen wir Daniel 4, Vers 28, alles das kam über den König Nebukadnezar, nach Verlauf von 12 Monaten wandelte er umher auf dem königlichen Palast zu Babel, und der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Es ist ja was Schönes, auf dem Dach eines großen Palastes oder Hauses seine Gäste spazieren zu führen. Ich habe in Arosa gesagt, nicht ohne Selbstironie, ich kann ein bisschen dem Nebukadnezar nachfühlen. Ich verstehe auch, dass Gott mich nie zum Architekten hat werden lassen wie Arthur Muhl. Ich wäre vielleicht zu hochmütig geworden. Ich wohnte in einem Hochhaus in Stuttgart und dann habe ich gern die Gäste oben draufgeführt und da konnte man 50 Kilometer in die Runde schauen, oben auf dem obersten auf dem Dach dieses Hochhauses, und ich konnte zwar nicht sagen, das ist die große Babel, die ich erbaut habe, ich konnte höchstens sagen, 279 Zehntausendstel dieses Gebäudes gehören mir, aber ich kann mich ein wenig in die Psyche des Nebukadnezar hineindenken, wir vielleicht auch. Er hatte wirklich diesen Palast erbauen lassen und er hatte das ganze Babylon erbauen lassen, und da kommt der Hochmut in ihm hoch, sodass er die verhängnisvollen Worte sagt, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Hier kommt's raus, wen er letztlich verherrlicht, trotz allen Lobesworten und trotz allem Ruhm des Höchsten, die vorher aus seinem Munde kamen, ist er doch von seiner Tüchtigkeit überzeugt, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Da können Sie ja Bücher darüber lesen, geschichtliche Bücher, archäologische Bücher, was das für eine herrliche Stadt gewesen sein muss. Menschlich wirklich sehr verständlich. Aber nun ist das Gericht unabwendbar. Noch war das Wort im Munde des Königs. Da kam eine Stimme vom Himmel herab. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben, wie den Rindern, wie den Ochsen. Es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Solche Demütigungen sind ja Gnade. Es war ja gut für den König, dass Gott so ihn richtete. Er richtete ihn mit Maßen, um ihn nachher wieder herzustellen. Ich habe in Auslegungen gelesen, was für eine Bezeichnung diese Krankheit hat, an der König da litt. Entweder Lykanthropie oder Boanthropie. Lykanthropie bedeutet, du hältst dich für einen Wolf oder ein sonstiges Tier. Boanthropie, du hältst dich für einen Ochsen, einen Rind und läufst draußen im Gras herum und frisst Gras. Und in Auslegungen ist nachzulesen, es habe im vergangenen Jahrhundert in einer Anstalt im württembergischen Zwiefalten eine Frau gegeben, die an Boanthropie litt. Und in einer anderen Auslegung von Gerhard Meyer Tübingen las ich, 1946-47 habe es in Großbritannien einen Fall von Boanthropie gegeben. Der Mensch benimmt sich wie ein Tier, es schaut nach unten, es schaut nicht nach oben, es frisst Gras, es will keine menschliche Behausung mehr. Und als nun 7 Seiten um sind, 7 Jahre, nehmen die Ausleger an, Ströter sagt, Gott habe das ja wohl auch in 7 Monaten zu Wege bringen können, aber wahrscheinlich habe es sich um 7 Jahre gehandelt. Wie peinlich für den großen König, den großen Weltherrscher, wie peinlich für seine Berater, wenn ausländische Delegationen kamen. Wo ist der große König Nebukadnezar? Ja, er hat sich gerade zurückgezogen. Wie hat man den Garten oder das Feld abgeschirmt, wo sich der König aufhielt? Fernsehaugen und Kameras gab es zum Glück noch nicht, sonst hätte man ihn noch dichter abschirmen müssen. Aber wie peinlich, sicher hat man zu Ausreden gegriffen, um den Leuten nicht zu sagen, der ist da draußen und frisst Gras, der große König, der Kunstverständige, der Weltherrscher, das goldene Haupt. Der einzigartige Weltmonarch, so demütigt ihn Gott. Und das ist ein heilsames Gericht. Und als nun diese 7 Zeiten um sind, da sehen wir den heilsamen Zweck dieses Gerichtes. Daniel 4,25, und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Das Tier schaut nach unten, der Mensch kann nach oben schauen. Und der Blick nach oben war ja auch die urchristliche Gebetshaltung. Jesus betete und schaute gen Himmel. Nun kann er wieder beten. Nun kommt auch sein Verstand ihm wieder. Und nun spricht er diesen wunderbaren Ruhm Gottes aus, den ich vorhin schon gelesen habe, Vers 34, 35. Sein Verstand kommt ihm wieder, er gelangt wieder zur Ehre seines Königtums, seine Herrlichkeit und sein Glanz kommt wieder, seine Räte und Gewaltigen suchen ihn wieder auf und fragen ihn um seinen sachverständigen Rat und um seinen Befehl. Er wurde wieder in sein Königtum eingesetzt und ausnehmende Größe wurde mir hinzugefügt. Seine Herrlichkeit und Größe wird noch wunderbarer als vor seinem Sturz und Fall und Erniedrigung. Und in der Auslegung von Ströter über Daniel 4 steht der Satz, kann unser großer Gott in seinem Wort eine solche Linie auch nur andeuten, nämlich dass der Nebukadnezar nach seinem Sturz und Fall als Wiederhergestellter größere Herrlichkeit hat als zuvor. Kann unser großer Gott denn eine solche Linie in seinem Worte auch nur andeuten, ohne sie einmal in Herrlichkeit weltweit hinauszuführen? Nimmermehr, niemals. Das alles ist also hier modellhaft und so erinnert mich dieses Rühmen des Nebukadnezar, wo Ströter sagt, da sind viele Christen noch nicht mal so weit, dass sie so sagen, Gottes Wille ist absolut und unbeschränkt, der Geschöpfeswille ist doch ein Nichts gegen diesen herrlichen, strahlenden Gotteswillen. Nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du, wenn er sich anschickt zu handeln in Gericht und Gnade? Wir haben unseren Willensspielraum, das will ich gar nicht leugnen, aber der große, souveräne, freie, unumschränkte Wille Gottes steht haushoch über dem Willen aller Kreaturen. Nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels, mit den Bewohnern der Erde. Auch im Atomzeitalter gilt das, dass in seinen Händen alles liegt, nach seinem Willen alles geschieht. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der zu erniedrigt vermag, die in Hoffart wandeln. Klingt das nicht schon nach solchen Lobpreisungen, wie sie einmal weltallweit von einer zurechtgebrachten Schöpfung erklingen werden, wie etwa Offenbarung 5, Vers 13? Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht, hinein in die Zeitalter der Zeitalter. Dem Lamme konnte er ja noch keine Ehre geben. Jesus war noch nicht auf Erden gewesen. Aber er ist hier in einer Haltung der tiefen Herzensdemütigung. Und in dieser Haltung, da steht der Mensch in der richtigen Haltung vor Gott. Und da ist er reif für das Einzige, was uns zu helfen vermag, Gnade. Amen.